Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und ein Gesetz davon ist, dass du in der ersten Runde weiterkommen musst. Egal wie. Oder? Fragezeichen. Reicht das wirklich so, wie der BVB gespielt hat? Das werden wir jetzt klären. Und zwar in
Auf der Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Und ich habe mich heute dazugeschaltet aus dem Urlaub. Ich muss ja gestehen, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, dann nach der ersten Pokalrunde und vor dem ersten Bundesligaspieltag mich dann doch mal hier in Österreich vor den Bulli, wie ihr seht, zu setzen und mit Patrick über Fußball und über den BVB zu quatschen. Patrick, du bist ja voll im Business drin in den letzten Wochen, gerade so in der Endtransferphase, kann ich mir vorstellen, gibt's da nochmal das ein oder andere Telefonat mehr. Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ein Kameramann, der mit dir unterwegs war, der liebe Kai, schöne Grüße, hat mir erzählt, der Patrick stand im Trainingslager vom BVB entweder vor der Kamera oder war am Telefon. Anders gab's den nicht. Stimmt das?
Ja, ist richtig. Wobei ich auch hier und da ein paar schöne Stunden mit dem Kai genießen konnte, das ein oder andere Bierchen mal getrunken habe. Aber es war schon viel Arbeit und viel am Handy, so dass ich zwischendurch manchmal auch zu Kai gesagt habe, boah, jetzt würde ich das Ding echt mal gerne weglegen. Wir waren einen Abend mal in Zell am See unterwegs, tatsächlich sehr zu empfehlen. Da war mittwochs die Hölle los, Marktplatz, Fest, überall in den Bars draußen Leute. Und da ist der Kai da mal hingegangen zu zwei Mädels und meinte, sag mal, was ist denn hier los? Dann meinte die, heute ist Mittwoch. Hat Kai gesagt, ja eben, heute ist Mittwoch, da ist bei uns egal. Dann meinten sie so, ja, Mittwoch ist bei uns immer Stadtfest. Also das war ganz cool. Ansonsten war es viel Arbeit, macht aber Spaß und das ist der Endspurt auch für den BVB. Gerade in der Transferphase, die ja alles andere als gut funktioniert, reden wir gleich drüber. Aber Jesko, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich dich da so sehe, als du gerade eben dich dazugeschaltet hast und ich den Bulli gesehen habe und du strahlst, du siehst richtig erholt aus. Es sind nicht graue Haare weniger geworden, aber es ist zumindest ein Lachen mehr auf dem Lippen, oder?
Nee, ich bin super erholt. Wir waren 10 Tage in Kroatien, das war ein absoluter Traum. Wirklich wunderschön, einfach das Land, die Küste, das Meer, wo wir da waren, das war ganz toll, richtig, richtig schön zum Abschalten, teilweise brutal heiß, 30 Grad und das dann nachts und tagsüber 35, aber man hält es halt dann auch, wenn man die ganze Zeit draußen ist, gut aus, wunderschön. Jetzt sind wir noch in Österreich, ganz kleine Anekdote, ich bin ja ein großer Kaiserschmarrn-Fan, ich liebe guten Kaiserschmarrn und es ist wirklich schwierig, richtig guten Kaiserschmarrn zu bekommen und war dann hier bei so einer Hütte, wo dann die 86-jährige Wirtin rauskam und ich hatte gelesen, dass es da unglaublich guten Kaiserschmarrn geben soll und sie kam raus und sagt, ja, ich mach, also bevor ich irgendwas gesagt habe, sagt sie, ja, ihr könnt gern was essen, aber nur kalt, ich koche nicht mehr, ich schaff das nicht mehr, habe ich gesagt, ach, Bretteljause ist auch super, ich habe nur von ihrem Kaiserschmarrn gehört. Aber wir nehmen auch eine Bretteljause, ist gar kein Problem. Und dann sagt sie, ach, Sie sind ja auch die Einzigen hier. Ich mache Ihnen noch einen Kaiserschmarrn. Und es war wirklich der beste Kaiserschmarrn, den ich in meinem ganzen Leben je. Also wirklich, der war so toll. Und dann haben wir da noch ein bisschen gequatscht. Und die lebt seit 56 Jahren oben auf der Hütte. Aber überhaupt nicht weltfremd oder sowas. Gar nicht. Richtig im Thema. Aber halt 86 Jahre alt und stand dann noch für mich mehr oder weniger in der Küche und hat einen Kaiserschmarrn gemacht. Das hat uns echt gerührt. Das war richtig schön. War fantastisch lecker. Die Aussicht war ein Traum. Der Kaiserschmarrn war ein Traum. Der Urlaub ist ein Traum. Und dann setze ich mich ins Auto und schaue Borussia Dortmund im DFB-Pokal.
Wahnsinn, ey. Ja, hast du dir das angeguckt? Erstmal ganz kurz, hast du dir Tipps von Niko Kovac eigentlich geholt für Kroatien? Oder
nee, habe ich nicht.
Hast du sein lassen? Weil der ist ja immer besonders stolz, wenn Leute nach Kroatien in den Urlaub fahren. Ich habe mich auch mal darüber unterhalten. Ich war früher oft in Rijeka und Opatija und er hat immer gemeint, boah, super, super Ecke und melde dich, wenn du was brauchst.
Hast du nee, nicht gemacht? Ich bin tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen Kroatien-Insider, aber ich war in meiner Jugend ganz, ganz viel in Kroatien, in Istrien unten, so zwischen Novigrad und Poric. In der Ecke war ich ganz viel unterwegs und ich war auch vor ein paar Jahren mal, bin ich die ganze Küste runtergefahren von Dubrovnik bis Poric. Und ich kenne mich schon ganz gut aus und auf dem Campingplatz, wo wir dieses Jahr waren, waren wir auch vor 2 Jahren schon mal. Also da wusste ich schon, wo es hingeht. Ich glaube, Nico wohnt oder hat ein Haus in der Nähe von Split, wenn ich das richtig weiß. Ja, auch, also Split kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und dieser Podcast wird jetzt nicht gesponsert von der kroatischen Tourismusbehörde. ich kann's nur empfehlen. Wunderschön, gerade als Split selber ist einfach total geil. Split müsst ihr euch vorstellen, wie eine Stadt, das ist eine Stadt, die im Prinzip in einer historischen Altstadt, aber man läuft da nicht wie durchs Museum, sondern die Häuser sind halt bewohnt. Ne, die wohnen da drin und das ist echt faszinierend.
Ja, schön. Ja, kriegt man Fernweh, aber wir kriegen auch ein bisschen weh, würde ich sagen, Jesko, wenn wir, du hast eben schon angeteasert, dass wir das BVB-Spiel sehen. Das waren Schmerzen. Wie hast du es verfolgt im Bulli?
Ja, im Bulli auf dem Tablet, so richtig, wie man sich das vorstellt, mit dem WLAN kämpfend ein wenig, aber es ist wirklich sehr stabil hier. Boah, ich war ja sehr positiv nach den ersten beiden Testspielen, weil die Mannschaft da was gezeigt hat, was ich faszinierend fand, nämlich in Spielen, wo es um nichts ging, haben sie trotzdem den Gegner mehr oder weniger aufgefressen und wirklich all das gezeigt, was ich mir auch unter Kovac-Fußball vorstelle. Und das hat mir schon gegen Turin gefehlt im Test, da konnte man das noch erklären. Aber jetzt gegen Essen war mir das viel zu wenig. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft da auf Anschlag agiert, dass die da richtig Bock hat, dass die voll dabei ist. Hatte ich nie das Gefühl. Das war so, mir hat das auch von der Intensität her, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, von der Intensität her hat mir das gegen Essen nicht gereicht. Das war für den Drittligisten überhaupt kein Problem, 90% da wegzuverteidigen. Und das darf nicht sein. Und wenn die Dortmunder den Ball hatten, hatten sie überhaupt keine Idee, was sie damit machen sollen.
Gar keine Idee. Also mir hat auch dieser Bellingham hat nicht gespielt, Zahn-OP gehabt, war ein bisschen überraschend, aber
ja, Brand auch nicht jetzt gespielt. Auch
ja, ohne Brand, ohne Bellingham, von einem Matcher kann man das eigentlich erwarten, aber Sabitzer groß, das war also kreativ, dass da einer mal das Ding in die Hand nimmt, dass da einer mal versucht, irgendwie auch spielerisch was zu machen, was zu lösen. Ich war bei Preußen Münster gegen Hertha im Übrigen, konnte das BVB-Spiel dann nur so ab der 40., 45. auch auf dem Handy sehen. Also habe jetzt die ersten 40 Minuten nicht gesehen, aber habe mir da auch sagen lassen, dass es wohl sehr schwach war. Ja, mir war das dann vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn dann dieser Lichtblick dann von Guirassy dann kommen musste, mir war das einfach viel zu wenig vom BVB und hat mir eigentlich nochmal gezeigt, dass diese Mannschaft an der einen oder anderen Stelle Verstärkung braucht, vor allen Dingen in der kreativen Schaltzentrale in der Offensive.
Ja, da können wir uns gleich drüber streiten, aber du hast natürlich als BVB genug Qualität, ne, um dann irgendwann mal irgendwie ein Tor zu schießen. Und das war nichts anderes als irgendwann mal irgendwie. Ne. Der dreht sich an der 16-Meter-Linie und haut den super rein. Geil gemacht, das Tor. Super Tor, super Stürmertor. Aber seien wir ganz ehrlich, das war dann auch ein bisschen Glück, dass er den von da direkt neben den Pfosten setzt und der Torwart nicht mehr drankommt. Das Große und Ganze hat halt überhaupt nicht gestimmt, von vorne bis hinten. Und natürlich kann man jetzt ganz viele Dinge anführen. Ne? Du konntest sagen, die kommen aus einer Trainingszeit, die sind noch nicht bei 100% gekauft. Die sind vielleicht auch wirklich noch nicht systematisch da, wo sie am Ende hinwollen, auch gekauft. Aber Intensität kannst du immer mitbringen und musst du immer mitbringen. Und das hat mir gefehlt. Und also, dass die unter Kovac kein Barcelona-Fußball spielen, ja, das erwarte ich auch überhaupt nicht von denen. Ich erwarte tatsächlich so ein bisschen einen Paradigmenwechsel weg vom Ballett hin zur Baustelle, zum Arbeiten, ja, zum Steine kloppen. Aber so kannst du auch erfolgreich sein. Ja, so kannst du auch erfolgreich sein. Aber das gegen Essen, das war für mich echt schon ein Schuss vor den Bug für diese Mannschaft, dass sie, wenn sie nicht übers Feld tanzt, dann muss sie wenigstens, dann muss sie malochen, dann muss sie Steine kloppen und das haben sie nicht gemacht. Und dann kommt halt gar nichts dabei raus. Und ich war wirklich, du merkst es, ne? Ich habe mich selten so in Rage geredet. Ich bin ja sonst wirklich eher der mal sagt, ja, jetzt mal ruhig. Und boah, das hat mich richtig geärgert. Das hat mich richtig geärgert, weil Essen ist halt, allen Respekt vor Rot-Weiß Essen, aber wenn du als BVB da hinfährst, dann musst du da ein bisschen was zeigen. Am Ende ist es auch so ein bisschen eine klassische erste Pokalrunde. Auch das habe ich, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ich hatte dann gestern meinen Frust mal bei Instagram ein bisschen Luft gemacht und habe direkt, ich habe wirklich 50-50 Nachrichten bekommen. Die einen haben gesagt, ja, genau, richtig, Jesko, top, danke. Und die haben dann haben gesagt, Junge, bleib mal ruhig, erste Pokalrunde, das wird schon. Aber ich fand, das war ein Warnschuss, auch wenn es früh ist und ich das auch verstehe, aber für mich ist das ein Warnschuss. Da musst du 3-4 Schippen drauflegen, damit du nicht wieder ganz früh in Probleme kommst. Und jetzt können wir über... Entschuldigung, mach du erst.
Ja, wie hat dir Filippo Mane, übrigens Mane, habe ich mir sagen lassen, also nicht Mané, sondern Filippo Mane, so will er wohl auch selbst ausgesprochen werden, hat er mal in einem BVB-Interview vor einer Weile auch gesagt, also kurz betont das Mane. Wie hat er dir gefallen? Also Potenzial schon zu erkennen, man hat schon auch gesehen, dass im ein oder anderen Moment er da schon auch noch die Führung braucht und so, ich will nicht sagen jetzt unsicher war, aber zumindest so diese komplette Stabilität, woher auch ein Stück weit gefehlt
genau.
hat. Ne?
Genau, woher auch, du siehst das Potenzial, du siehst, warum sie dann auch sagen, hey, wir können auf den bauen, du musst den jetzt halt entwickeln, natürlich in Expresszeit, ne? Das muss eine Expresslieferung werden bei Filippo Mane, ach, finde ich schon toll. Gefällt mir schon, ja. Ich habe übrigens einen Freund, einen Italiener, und wenn ich dessen Namen im Auto Siri sage und sage, hier, ruf den bitte an, dann warte ich immer, dass oh, jetzt hat sich Siri gemeldet. Oh, warte mal, nee, jetzt muss ich das mal ausstellen hier. Ey, hör auf. Jetzt hat sich mein iPad gemeldet. Wenn ich das dann mache im Auto, dann erwarte ich eigentlich immer, dass der mir antwortet mit "Sì, prego". Und genauso ist das auch Filippo Mane. Gefällt mir.
Filippo Mane.
Entschuldigung, kleiner Exkurs, kommen wir zurück.
Schön.
Hat mir gefallen, was ich gut fand. Erste Aktion ist er direkt mal in die Essener Hälfte und hat mal einen weggehauen. Ne? War ein Foul. Aber das ist sowas, das musst du zeigen. Ne? Da machst du mal ein bisschen die Brust breit und zeigst den Jungs, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Essener sich auch überlegt haben, passt mal auf, wenn wir hier uns einen vornehmen, dann wird das der Mane sein, um den dann auch unter Druck zu setzen. Und wenn du dann in den ersten Minuten direkt mal einen zeigst, könnt ihr versuchen, aber nicht mit mir, dann ist das schon eine gute Aktion. Ja, Strich drunter, hat das Potenzial. Ich hoffe halt für ihn, dass er nicht irgendwann in dem Spiel mal richtig unter die Räder kommt, weil sowas kann dir dann auch echt anheften den Rest der Saison. Aber grundsätzlich sieht's aus wie eine ordentliche Alternative da hinten drin, die du halt auch dringend brauchst. Ne?
Ja. Ja, ich fand, wer es weniger gut gemacht hat, tatsächlich beide Außen haben mir nicht gefallen. Daniel Svensson, von dem ich eigentlich ein großer Fan bin, und auch Ian Couto, über den wir gleich reden, beide irgendwie mit wenig Zug, mit wenig Dampf zum Tor, nicht viel gelungen. Und auch Maxi Bayer, der, wie ich fand, überraschend vor Adeyemi den Vorzug bekommen hat in der Doppelspitze, hat die Chance jetzt zunächst nicht so richtig genutzt, kam ja mit der Empfehlung aus dem Testspieltor gegen Juve. Hat eine gute Chance gehabt, die er vergeben hat, und dann ist auch nicht mehr viel zusammengelaufen. Da geht sicherlich mehr, und jetzt sind wir an einem Punkt. Wir wissen Stand heute, wir nehmen jetzt um 10.30 Uhr Dienstag auf, da wissen wir noch nicht, wie die Diagnose bei Ian Couto aussieht. Das war ja ein Foul, mein lieber Mann, Jesko. Wie kann man da nicht rot geben eigentlich?
Ja, ich habe also in der realen, also einfach im Fernsehbild, in der ersten Draufsicht, habe ich das gar nicht gesehen. Ich dachte, weißt du, der ruppt da ein bisschen rein und dann schmeißt der Couto sich hin, weil er eben auch ein bisschen Zeit schinden will, ganz am Ende. Und dann siehst du die Zeitlupe und denkst, holy shit. Ne, für sowas gibt es übrigens den VAR, den es ja in der ersten Pokalrunde nicht gibt, weil du einfach auf Plätzen unterwegs bist, wo es nicht funktioniert. Genau für so etwas gibt es den VAR. Wenn du wirklich als Schiri gespannt auf so etwas keine gute Sicht hast, da brauchst du den noch nicht mal rauszuwinken, den Schiedsrichter als VAR, sondern kannst sagen, Junge, zieh die rote Karte raus. Das ist ganz klar rot. Brutales Foul, völlig unnötig. Die Stollen haben auf der Höhe Richtung Knie einfach nichts zu suchen. Das war richtig dumm, das Foul vom Gegenspieler. Also es war rücksichtslos und absolut dumm. Und ich hoffe für ihn, dass er sich nicht schwer verletzt hat. Einfach, wir warten mal ab. Ferndiagnosen verbieten sich immer. Ich schaue bei sowas immer ganz gerne ganz genau hin. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu schwierig ist. Zu schwerwiegend ist die Verletzung.
Genau, hoffen wir, sind wir, wie gesagt, vorsichtig, weil wir die Diagnose noch nicht kennen. Gestern spätabend hieß es, muss man nochmal gucken, das Knie habe aber nicht so schlimm reagiert, als dass es vielleicht was ganz Langwieriges sein könnte. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass St. Pauli und Samstag wahrscheinlich zu früh kommen könnte für Jan Koto. Und dann ist es ja auch noch der Julian Riasson, der einen Schlag auf die Wade abbekommen hatte. Auch überraschend nicht in der Startelf stand, weil unter der Woche eben dieser Test dann auch noch gemacht wurde und da klar rauskam, das reicht für ihn nicht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, Süle fällt aus, John fällt aus, Schlotterbeck fällt aus, wohl Koto und Riasson droht der Ausfall. Ja Mensch, mit welcher Abwehr wollen die denn zu Beginn starten? Dann sind wir bei Kaba, bei Mane, bei Benze, bei Ini, Anton und bei Svensson. Also gleich zu Beginn kommt der BVB-Kader schon an seine absoluten Grenzen.
Ja, absolut. Und dann bist du da eben bei einigen noch im Leistungsloch, um nochmal ganz kurz auf die Außenverteidiger zurückzukommen. Svensson hat mir auch gar nicht gefallen. Das war eigentlich für mich eins der schwächsten Spiele von ihm. Ich fand, er hat ein ganz schlechtes Timing, auch nach vorne, nach hinten. Auch irgendwie fahrig wirkt er so ein bisschen, wie viele übrigens, ganz viele unforced errors nennt man es im Tennis. Ne? Wirklich so Passfehler, ganz einfache Fehler.
Der lange Bälle
Fehler.
Ins Nichts auch, die einfach nicht ins ankamen.
Nichts,
oder die,
gegenläufig, dann läuft der eine tief, kriegt den Ball nicht, dann kommt der Ball, dann läuft er aber nicht tief. Also ganz viele Sachen, wo ich denke, das muss aber mal ganz flott besser werden, sonst kriegt ihr auch auf St. Pauli richtig Probleme.
Definitiv.
Aber dann natürlich, mit welcher Abwehr spielst du? Ne? Jetzt fliegt dir das natürlich um die Ohren, aber auch da wieder jetzt sagen, hätten schon längst noch drei Verteidiger kaufen müssen. Nee, musst du nicht. Du kannst halt ab einem gewissen Punkt so eine Verletzungsorgie kannst du auch gar nicht mehr ersetzen. Ne? Also da, so viel kannst du gar nicht einkaufen, wie du da ersetzen müsstest irgendwann. Da musst du halt auch schauen, dass du es irgendwie intern löst. Aber nach der langwierigen Verletzung von Niki Süle hätte ich gesagt, also eigentlich musst du in der Defensive auch noch einen nachlegen jetzt.
Genau, das wäre für mich da schon der Punkt gewesen, weil, wie du sagst, also genau, ich gebe dir völlig recht, man muss jetzt mit der Kritik auch aufpassen, weil man einiges nicht planen kann und dass du jetzt zum Start dann irgendwie fünf arrivierte Kräfte fehlen, das oder vier, bei Schlotterbeck wusste man das ja, das kannst du natürlich nicht planen. Deshalb, wer jetzt sagt, wir brauchen mindestens noch zwei, drei, so funktioniert es halt nun mal nicht. Du kriegst die Spieler ja irgendwann auch wieder zurück, hast dann ein gewisses Gehalt und Budget, was du hast, was jetzt auch vielleicht frei wird durch einen Haller-Abgang. Gut, da wollen sie vorne Offensive natürlich etwas machen, aber bei Haller sparen sich ja dann doch nochmal 5 Millionen Gehalt für den Rest der Saison ein. Mit 4 Millionen wird er abgefunden, hat ja rund 10 verdient. Das heißt, es ist schon ein bisschen was frei geworden. So, aber dieser Süle-Ausfall, der hätte mir schon das klare Zeichen gegeben für Borussia Dortmund. Wir machen jetzt was auf dem Transfermarkt. Einer ist dir weggebrochen in Juan Jiménez von Rosario, der sich übrigens eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, der wahrscheinlich langfristig 6, vielleicht sogar 9 Monate raus ist. Kreuzband, auch einige andere Sachen noch in Mitleidenschaft gezogen. Also das ist echt ein schweres Ding. Ich weiß aber gar nicht, ob ich in der Innenverteidigung gucken würde. Wenn, dann würde ich gucken nach einem Verteidiger, der rechts spielen kann. Also
Benze Baini für rechts.
Benze Baini für rechts. Genau, ein Innenverteidiger, der in der Dreierkette rechts spielen kann. Ich bin kein Fan von polyvalent und hier und da, aber trotzdem der Dreierkette rechts spielen kann. Und auf Außenverteidiger, ich werfe den Namen rein, Hector Ford von Barca, ist ein Kandidat beim BVB, den sie sich angeschaut hatten und auf dem Zettel haben. Das könnte jemand sein als Beispiel. Da ist nämlich Flick und Barca auch bereit, den Spieler abzugeben, wie wir das hören. So, ne? Aber da etwas zu machen, das ist für mich jetzt eigentlich unabdingbar. Unabhängig davon, dass du auf der 10 etwas machen musst oder generell in der Offensive. Das sind jetzt schon die Positionen, finde ich, wo der BVB etwas tun sollte, aber sich eben weiterhin sehr schwer tut.
Ja, vor allem, du hast unkalkulierbar mit Schlotterbeck, wann kommt er wieder zurück, wann ist er wieder in Vollbesitz seiner Kräfte, wann kann er wirklich wieder auf dem Niveau spielen, was sie von ihm brauchen. Gleiches gilt für Emre Can. Dann ziehst du ja eigentlich Julian Riasson mit einem halben Gedanken schon auch in die Dreierkette. Das hat ja Niko Kovac schon auch mal gesagt, dass er ihn da sieht und dass er ihn da auch gerne einsetzen würde und hat das ja auch schon gemacht. Und dann ziehst du den halt auch von rechts weg, ne? Und dann hast du halt rechts eine Lücke. Also macht hundertprozentig Sinn, auch nach so einem Spieler zu gucken.
Ja, definitiv. So, also auf der Position müssen sie was machen. Die Geduld einiger Fans, das merke ich ja selbst. Also die meisten Nachrichten, die ich einfach nur bekomme, sind, wann zur Hölle machen die was? Schlafen die? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, tun sie nicht. Sie versuchen viel, sie machen viel. Das kann ich bestätigen, auch wenn ich mich in der Branche umhöre und mit Beratern spreche oder auch mit anderen Vereinen. Also dass Sebastian Kehl da schon vieles tut und versucht, das ist so. Nur ist es am Ende auch die Frage, was man versucht. So, ich bin dann auch ein Fan davon, nach dem Deadline Day, der ja bei uns dann wieder der Großwettkampftag sein wird, auf Sky Sport News von morgens ab 9 senden wir dann übrigens, kleiner Programmhinweis, da dann am Ende das Fazit zu ziehen. Sie haben jetzt noch ein paar Tage, um eine erfolgreiche Transferperiode daraus zu machen. Aktuell tun sie sich sehr, sehr schwer. Sie haben reihenweise Absagen bekommen, ob das ein Nwaneri war. Sie haben sich sehr um Omar Hutchinson bemüht, wie wir das mitbekommen haben, der jetzt aber zu Nottingham gehen wird für 35 bis wahrscheinlich sogar über 40 Millionen Euro. Nach Ben Segi haben sie sich erkundigt, der aber mit 35 plus zu teuer sein würde. Akliouche ist bei denen auch ein Thema, ganz oben auf der Liste, aber ein Spieler, der weit über 50 kosten soll, den können sie sich abschminken. Also da merken sie auch an sehr vielen Positionen und Stellen, dass sie eben nicht weiterkommen. Sie haben ein gewisses Budget, das bei rund 30 Millionen bis 40 Millionen Euro eher die Richtung 30 liegt, was aber auch nicht das komplette Budget ist, um 1:1 30 Millionen auszugeben, sondern da musst du auch ein bisschen Gehalt bezahlen für den Spieler, das sind Nebengeräusche. Also da ist der BVB schon eingeschränkt und das ist auch ein Punkt, Jesko. Also auf der einen Seite finde ich, sie sollten auch mal schauen, vielleicht weg von diesem englischen Markt, immer nur Laien in England zu versuchen, sondern vielleicht auch mal zu gucken, Bayer Leverkusen macht's vor mit Ernest Poku, AZ Alkmaar oder Bansusi von Löwen, was die Leipziger gemacht haben, vielleicht auch mal auf diesem Markt, in diesem Segment zu gucken, vielleicht mal diesen Riasson oder diesen Svensson für einen Schnapper für 7 bis 10 schießen, anstatt eben diesen 30, 35 Millionen Mann. Das könnte vielleicht hilfreich sein, um da weiterzukommen, weil der Markt in England eben schwierig ist, weil da das Verhältnis und das Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und England eben viel zu groß ist. Und auf der anderen Seite, alle glauben immer, der BVB hat so wahnsinnig viel Kohle. Wir haben uns jetzt die jüngsten Konzernergebnisse angeschaut, die jetzt rauskamen. Ein Rekordumsatz hat der BVB ja erzielt mit 526 Millionen, im Vorjahr 509, also über eine halbe Milliarde Euro. Aber Reingewinn 9,5 Millionen Euro. Und das sagt mir ja eigentlich, Jesko, dass dieser ganze Verein, diese ganze Mannschaft, dass alles vom Erhalt her so wahnsinnig teuer ist, dass dieser Status quo, den du dir aufgebaut hast, Champions League, Erfolge, Weiterkommen, dass das alles dafür da ist, um diesen riesengroßen Apparat überhaupt am Leben zu halten.
Genau, das haben wir ja auch letztes Mal gesagt, ne? Dass alle sagen mal, ja, jetzt sind wir doch in der Champions League, jetzt können wir doch einkaufen gehen. Nee, du bist in der Champions League, um überhaupt weiter zu funktionieren. Ne? Da musst du halt schauen, dass du Budget frei hast. Und klar, das ist da auch ein bisschen einkalkuliert, Budget, ne? Aber das sind jetzt keine 100 Millionen Euro. Und überleg mal in diesem Konzernergebnis, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, Zahlen und ich sind ja nicht die besten Freunde, aber wenn ich das richtig gelesen habe, sind da ja sogar noch 30 oder über 30 Millionen von der Club-WM schon drin. In diesem Endergebnis. Und zieh die mal ab. Ne? Ich glaube, für die Club-WM hätte es nicht gegeben. So, dann hättest du da noch weniger gehabt. Zumindest an Umsatz. Ne? Das ist ja dann der Gewinn nicht unbedingt davon abhängig. Aber das zeigt genau, wie du sagst, völlig richtig, dass du eben genau diese Einnahmequellen einfach brauchst, um dein Niveau zu halten. Und dann brauchst du ja eigentlich Geld, um dein Niveau auszubauen. Und das ist halt in dem Umfang, in dem viele das gerne hätten, nicht da. Aber nochmal ein kurzer Blick nach England. Ich kann das schon verstehen, den Reflex dahin zu gehen, weil die englischen Clubs natürlich auch mit der ganz großen Schaufel die Spieler in ihre Kader holen, die auch eine hohe Qualität haben. Nur sie haben dann noch welche, die noch besser sind, ne? So das Chelsea-Prinzip, ne? Ich hole alle guten Spieler und dann schaue ich mal, wer davon funktioniert und wer nicht funktioniert, dann verleihe ich dann halt. Und
nur als Beispiel, Jesko, der BVB ganz kurz als Beispiel hat bei Chukwuemeka rund 20 geboten in Form einer Kaufpflicht und da sagt Chelsea, ich finde das ein passables Angebot für den Spieler, der super ist, aber der auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat. Nur da hören wir aus England, dass es eine gewisse Verbitterheit gibt dem BVB gegenüber, weil Chelsea sagt, das ist ein respektloses Angebot. Also dieses Wort ist in Gesprächen mit Chelsea-Vertretern tatsächlich gefallen, oder nicht Chelsea-Vertretern, ich sag mal unmittelbares Chelsea-Umfeld. Und da merkst du wieder diese Diskrepanz. Die sagen halt 20 Millionen, was sollen wir damit machen? Wir wollen 30 oder 25, 30 oder mehr. Und das finde ich schon überraschend. Und deswegen war das mein Einwurf zu sagen, dann guckt halt woanders. Und ich verstehe diesen Reflex auch zu sagen, natürlich haben Spieler aus England einen viel höheren Weiter- oder Wiederverkaufswert als ein Spieler, der vielleicht aus Eindhoven, aus Löwen, aus Alkmaar, aus Belgien, aus Österreich kommt. Aber vielleicht musst du dann, und das ist ja auch die BVB-Strategie, Spieler zu holen und für 100 zu verkaufen oder 80 zu verkaufen, aber vielleicht hast du dann eben eine Phase, wo du dann einen Spieler, den du für 10 holst, vielleicht auch mal nur in Anführungszeichen für 30 verkaufst und hast davon vielleicht deine 2, 3 Spieler als diesen einen für 100. Ne? Also das nur mal als Einschub.
Muss ein bisschen aufs Heute gucken, ne? Nicht immer nur aufs Morgen und Übermorgen, wie kann ich den verkaufen, sondern du musst halt auch ein bisschen aufs Heute gucken. Und das Spiel gegen Essen hat dir ja gezeigt, dass das heute nicht gut ist, ne? Oder noch nicht gut genug ist. Oder sagen wir mal so, weil ich habe zu Transfers so noch ein bisschen eine andere Meinung, also zu diesem hektischen, ich muss jetzt unbedingt Spieler kaufen, aber das zeigt schon, dass du in dieser Mannschaft eine Entwicklung vornehmen musst. Entweder du schaffst es mit dem aktuellen Personal oder du musst halt anderes Personal drauflegen und hoffen, dass dadurch die Qualität gesteigert wird. Aber auch alle Spieler, die du vorhin genannt hast, wie zum Beispiel Akliusch oder so, das sind ja auch keine kreativen Spieler. Das sind ja alle Spieler, die auch woanders irgendwo auf dem Zettel stand. Auch Leverkusen zum Beispiel hat da ja auch gesagt, den wollen wir nicht. McAtee zum Beispiel war ja auch so einer, der wurde ja fast gefühlt bei jedem Club angeboten. Und auch Chukwuemeka ist ja einer, der bei vielen Clubs durchaus ein Thema ist und der auch bekannt ist. Das sind ja alles keine Spieler, wo du sagst, oh toll, wie Daniel Svensson, wo noch mancher Bundesliga-Manager, wie ich gehört habe, mal bei einigen Homepages schauen.
Wer das eigentlich ist.
Wer ist denn das eigentlich, dieser Daniel Svensson? Ja, und jetzt ist der eine absolute Vollgranate, außer gegen Rot-Weiß Essen. Aber sonst ist er eine Vollgranate. Das ist, aber da sind wir ja wieder bei diesem Thema, wo ist die Kreativität, was macht die Scouting-Abteilung, wen sehen die, warum, oder aber auch, was ist die Strategie, wie du richtig gesagt hast, was ist die Strategie vom BVB? Ist die Strategie, wir stärken das jetzt, oder ist die Strategie, wir müssen Werte schaffen?
Genau, das ist die Frage, und wahrscheinlich brauchst du da einen Mittelweg, und ich verstehe den Reflex schon, zu gucken, dass wir diese Spieler brauchen, die wieder unsere Golden Boys sind, aber wenn du dich in der Phase gerade so schwer tust, dann musst du vielleicht auch mal mutiger sein, dann musst du dir auch mal was zutrauen, dann musst du vielleicht auch mal den Spieler, und das haben sie ja mit Svensson gemacht, das können wir immer wieder als Beispiel nennen, aber dann musst du auch vielleicht mal jemanden holen, von dem du vielleicht sagst, boah, sehen wir was drinne, müssen wir aber auch mal gucken, in welche Richtung das geht. Und dann ist es vielleicht nicht die absolute Vollgranate wie Cherki, die uns sofort hilft. Übrigens auch da rückblickend immer noch ein Wahnsinn, dass Rayan Cherki nicht zum BVB gewechselt ist. Jetzt bei City sein Premier League Debüt gegeben, gleich getroffen. Da ist der Bundesliga eine Mega-Attraktion durch die Lappen gegangen. Und da müssen sie halt, da würde ich mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Mut an der einen oder anderen Stelle wünschen und vielleicht nicht so diese populistischen Transfers, so nenne ich es jetzt mal, von großen Namen oder großen Vereinen, die vielleicht vom Namen her aufs Erste besser zum BVB passen.
Oder, ganz kurzer Einwurf noch, oder mal selber entwickeln. Oder mal den Mut haben, dann auch Jungs 2, 3 Spiele mal machen zu lassen aus den eigenen Reihen. Ne? Weil, ganz ehrlich, wer fällt dir da ein? Klar, Mane jetzt, aber wer fällt dir sonst ein? Wer sich durchgesetzt hat.
Ja, ja, wer sich durchgesetzt hat, ja, total richtig. Vor allen Dingen, wenn du schaust, ein Tom Rothe, ein Henry Blank, ein Moukoko, ein Brunner, ein Kiel Wädchen, ein Cole Campbell, der sich gerade schwer tut, ein Ansgar Knauf, das sind jetzt alle Spieler aus der Vergangenheit, die beim BVB dann nicht den finalen Durchbruch geschafft haben, die woanders mehr oder weniger erfolgreich spielen, aber so der...
Ja. Also manche haben gezeigt, warum der BVB sie...
Genau, deswegen sage ich mehr oder weniger. Ja, genau.
Also das gehört ja auch dazu. Du musst ja dann auch aussieben. Aber wenn du so große Stücke auf deine Jugendabteilung hältst und immer nur vorrechnest, wer jetzt in der Bundesliga alles aus deiner Jugendabteilung kommt, dann kannst du auch mal fragen, warum spielen die nicht bei uns? Ne? Warum haben wir es nicht geschafft, den ein, zwei, drei Spieler wirklich über Jahre zu entwickeln, die dann auch prägende Gesichter jetzt auch in dieser Mannschaft sind und uns jetzt eben auch in dieser Situation helfen. Das geht nicht nur für den BVB, es gilt auch für die Bayern. Also wenn ich sehe, dass die da eine Lennart Kahn in der ganzen Vorbereitung loben und dann kommt der im Supercup für 2 Minuten rein.
Naja.
Also das sind ja so Dinge, die schon bei den großen Vereinen in Deutschland Themen sind, wie ich finde. Aber das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit führen, wenn wir uns damit jetzt zu lange
aufhalten. Ja, aber es ist ein absolut spannendes Thema. Dass man die nächsten oder wir die nächsten Wochen auch mal im Auge behalten sollte, auch inwiefern dann auch Niko Kovac vielleicht junge Spieler mitentwickelt. Im Übrigen, den Gedanken finde ich nochmal ganz, ganz interessant, wenn man sich mal so den Kader anguckt, es hieß ja immer, dünner Kader braucht man vielleicht auch, um einen gewissen Konkurrenzkampf zu schaffen. Jetzt hat Julian Brandt nach dem Spiel auch gesagt, so ein bisschen zwischen den Zeilen, wir brauchen eigentlich noch jemanden, denn er hat auch gesagt, wie war der Wortlaut, wir hoffen jetzt nicht, dass jetzt auch der Koto uns wegbricht, weil wir haben ohnehin nicht so den großen Kader. Ist jetzt nicht die Aussage von Harry Kane, der sagt, das ist wahrscheinlich der kleinste Kader, mit dem ich je zusammengespielt habe oder bei dem ich gespielt habe, bei FC Bayern München. Aber es ist auch in der Mannschaft schon so, dass sich der ein oder andere fragt, ja, kommt da noch jemand oder kommt da jetzt keiner? Sebastian Kehl hat auch nach oder auch vor dem Spiel bei Patrick Wasserzieher und auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass man sich jetzt Gedanken macht und sicherlich noch jemand kommen soll. Niko Kovac wünscht sich das auch. Wie wir das mitbekommen, will er ganz gerne 2 Spieler schon noch haben, auf der 10 und auf der 9,5. Jetzt möglicherweise auch noch ein Verteidiger, vielleicht wären es auch 3 Spieler. So, und wenn man sich das mal anschaut, so diesen Kern der Mannschaft, ja, und du ziehst diese 5 jungen Spieler, wie Mane, wie Kaba, wie Kempel und vielleicht auch Abgangskandidaten wie ein Rainer ab, dann hast du eigentlich einen Stamm aus 14 Spielern, jetzt bricht Koto vielleicht weg, aus 13 Spielern. Und Niko Kovac ist schon der Meinung, dass du deine 17, besser sogar 18 Spieler hast, die so einen Konkurrenzkampf haben, die halt in die erste Elf reinrücken können. Klar, da kommen 2 zurück mit Schlotterbeck und mit Can perspektivisch oder auch der Süle. Das zeigt ja schon, ne? Wo hast du im Training oder wo hast du auch diesen Konkurrenzkampf, wenn du aktuell nur deine 13, 14 Spieler hast, die in die erste Wahl kommen, dass du da schon noch 2, 3 brauchst. Und da rennt jetzt die Zeit allmählich davon. Das ist ein großes Gambeln auf dem Transfermarkt, ein großes Warten, Dominostein. Wo fällt ein Wechsel? Wo geht eine Tür auf? Wo geht keine Tür auf? Dass sie vorbereitet sind, ist richtig. Nur die Figur aktuell, die sie abgeben, ist ja unglücklich.
Ich muss jetzt gerade daran denken, natürlich, das ist natürlich Zocken. Jetzt, ne, seien wir ehrlich, bei Gittens hat Dortmund natürlich gut gezockt, ja, mit Chelsea, dass sie ihn nicht vorher abgegeben haben, sondern dann eben ihren Preis bekommen haben. Ich meine, jetzt kannst du natürlich auch bei Choupo-Mekka sagen, heute sagen sie 20 Millionen ist ein respektloses Angebot, am Deadline-Day sagen sie, wir müssen den aber noch loswerden, dann sind 20 Millionen vielleicht plötzlich ein ganz attraktives Angebot, ne, das kann natürlich durchaus sein.
Genau, wobei man da auch immer in England nicht so richtig weiß. Ich hatte ja auch mal die Info und die habe ich auch rausgebracht, dass Chelsea eigentlich bei 22, 23, 23 Millionen einschlägt und zumacht. Dann hieß es aber einen Tag später doch von der Chelsea-Ecke respektlos, wir wollen mehr Richtung 30, 35. Also so ganz wissen die manchmal auch nicht, was sie haben wollen, glaube ich. Und ein bisschen planlos ist das in England auch. Ne? Einerseits sind sie aufs Financial Fair Play angewiesen, auf der anderen Seite machen sie dann doch irgendwie, was sie wollen. Also es ist schon auch nicht so einfach.
Und so schlimm es klingt, sind sie auch auf 20 Millionen nicht angewiesen. Ne?
Ja, richtig.
So, genau. Also gerade die Clubs. Ne? Da gibt es auch Clubs, die sagen, nehmen wir natürlich gerne, aber gerade so ein Club wie Chelsea ist ja jetzt nicht darauf aus, irgendwie gerade mal 20 Millionen mitzunehmen. Damit bezahlen die jetzt kann ich nichts sagen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber so, das ist ja für die ja Peanuts, um es mal in schönen deutschen Sprachgebrauch zu sagen. 20 Millionen sind für die
ja
Peanuts.
Ja, ist so. Also man hat manchmal das Gefühl, dass sich der BVB auf dem Markt wie ein Zweitligist bewegt, der dann im Konzert da ganz großen ankommen will und reihenweise seine Absagen bekommt.
Vielleicht ist das auch die Realität.
Ja, ne?
Das ist, wenn wir auf die Einnahmen- und Ausgabenseite schauen, und das haben wir gerade getan in der Bilanz, ist das vielleicht auch die Realität, natürlich auf einem ganz hohen Niveau, aber das hohe Niveau bringt dir ja nichts, wenn deine Kosten hier sind und deine Einnahmen hier sind, dann ist es egal, ob das bei 20 Millionen oder bei 500 Millionen sind. Ne? Wenn du dann am Ende nichts zum Ausgeben hast, hast du halt ein Problem.
Ja,
Ja. Und wenn du nicht den Mut hast und wenn dann gesagt wird, nee, einen Kredit nehmen wir nicht auf gar keinen Fall und in Schulden stürzen wir uns auch nicht, das ist natürlich auch in gewisser Maßen, ne, du hast auch sehr viele Negativbeispiele, die auf Gedeih und Verderb versucht haben, deutscher Meister zu werden, wo es dann nicht funktioniert hat. Ja, also,
ja. Falke. Ah, wir sind echt gespannt. Weniger als 2 Wochen sind es noch bis zum Deadline Day. Also gucken wir mal, was der BVB da am Ende präsentiert.
Ich bin ja ehrlich, ich habe ja gehofft, dass sie das in meinem Urlaub über die Bühne kriegen. Und ich habe auch mit einem hochrangigen Mitarbeiter von Borussia Dortmund darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich bin jetzt 3 Wochen im Urlaub, das kriegt ihr doch hin mit den. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 3 Wochen im Urlaub, dann ist das mit den Transfers ja durch. Und da hat er nur gelacht und gesagt, na, das werden wir ja mal sehen. Hat er recht gehabt.
Ja, ist cool. Ich weiß wieder, wie es laufen wird. Du bist in Brakel geschaltet am Deadline Day und es geht wieder hoch und runter.
Boah,
und wir sitzen im Studio und müssen die ganze Zeit mit dir in Kontakt sein und auf Achse, was da los ist.
Und am Flughafen und sonst wo, ja.
Ja. Also, schauen wir mal. Genauso wie der Auftakt am Samstag auf St. Pauli am Millerntor. BVB in Topspiel bei uns am Samstagabend. BVB hat ja eigentlich, ich will nicht das Wort einfach nennen, weil einfach gibt es natürlich nicht, 3 Euro ins Phrasenschwein, aber mit St. Pauli, mit Union Berlin und mit Heidenheim hat der BVB in den ersten 3 Spielen ja eigentlich ein Programm, wo du sagen musst, 7, wenn nicht sogar 9 Punkte müssen da Pflicht sein. So, ne? Und ich bin echt gespannt, wie die Mannschaft das angehen wird. Niko Kovac, der jetzt auch seine komplette Vorbereitung hatte, der die Mannschaft auf einen gewissen Fitnessstand bekommen hat, der einige Dinge verändert hat, auch im Stab, im Team hinter dem Team, auf eine gewisse Schlafroutine Wert legt, der jetzt auch gewisse Prinzipien hat in Sachen zu spät kommen, jeder muss in die Eistonne gehen, ja, also diese Schlaffe soll es nicht mehr geben und der auch von seinem Fußballspiel, es darf dieser pragmatische Ansatz auch mal wieder sein, einen Ball nach vorne zu schlagen, es darf das hohe Anschieben sein, bisschen all das eigentlich auch energisches Verteidigen, all das, was du jetzt gegen Rot-Weiß Essen noch nicht gesehen hast. Da bin ich wirklich gespannt, in welche Richtung es da geht. Und mich würde mal interessieren, Jesko, wir hatten ja die Meldung rausgehauen am Montag im Transfer-Update, dass der BVB sich in sehr, sehr weiten und guten Gespräch mit Kovac über eine Vertragsverlängerung befindet, bis ins Jahr 2027, also um ein weiteres Jahr. Es gab da auch schon wieder Kritik vom einen oder anderen Fan, das ist zu früh, lass dir doch mal ein paar Spiele abwarten. Es soll sich, so hören wir jetzt, gar nicht mal in Richtung Herbst oder Winter ziehen, sondern das Ganze könnte schon deutlich früher in den nächsten Wochen durch sein. Wie siehst du's? Muss man ihm auch mit den Verdiensten, die er erbracht hat, Rückrunde, Champions League, dieses eine Jahr geben? Oder ist der Reflex auch von dir, boah, die hatten doch schon zuletzt Trainer, die sie abfinden mussten? Weil ich glaube, bei einem Jahr ist das Risiko überschaubar.
Ja, genau. Das ist ja dann auch irgendwo eine Bonifikation für das, was er bisher geleistet hat und ein Vertrauensbeweis. Und es stärkt auch immer einen Trainer, wenn der Verein signalisiert, wir wollen mit dir arbeiten. Das zeigt dann auch den Spielern, dass die eben nicht, wenn es im Oktober nicht läuft, die Füße hochlegen können und sagen, ja, der ist jetzt eh bald weg. Der hat ja eh nur noch ein Jahr Vertrag. Also das macht schon Sinn. Wenn du da jetzt nicht 5 Jahre verlängerst, sondern sagst, wir machen jetzt erstmal bis 27, finde ich das völlig in Ordnung.
Ja, sehe ich auch so. Und du gehst ständigen Fragen von uns natürlich aus dem Weg.
Du könntest natürlich schon die ersten beiden Spiele abwarten, ne? Weil du kommst
das würde ich, glaube ich, auch machen.
Du kommst jetzt nicht unbedingt mit dem absolut positiven Trend, sag ich mal so, aus diesem Pokalspiel. Hast eine okaye Vorbereitung, eine okaye Club-WM gespielt, hast eine sehr gute Endphase der Rückrunde gespielt in der Bundesliga. Aber ich würde jetzt, wenn ich was zu entscheiden hätte, und das ist jetzt einfach mal ganz sachlich betrachtet, überhaupt nicht persönlich gemeint gegen Nico oder so, den ich übrigens sehr schätze, auch in der Zusammenarbeit mit uns, der ist es sehr angenehm, einfach mal sachlich betrachtet aus Konzernsicht, würde ich sagen, wir warten die Entwicklung der ersten 2 Spiele ab. Wenn du da mit guten Leistungen und genug Punkten rausgehst, dann hast du auch durchaus die Argumente zu sagen, wir machen weiter. Aber wenn dann der Trend nicht stimmt und du kriegst da schon 2-mal Probleme, dann kannst du natürlich auch nochmal drüber nachdenken, ne, wie es weitergeht. Aber auch das ist natürlich auch alles wieder so, ja, dann hat er halt 2 Spiele nicht gut gespielt, dann spielt er 5 Spiele gut. Wer weiß es.
Ja. Ja, Fußball ist ein Tagesgeschäft, Jesko, du weißt.
Es ist so ein Tagesgeschäft, das ist der Wahnsinn. Aber ich möchte nochmal was zu Transfers sagen. ich verstehe total diesen Reflex zu sagen, wir brauchen neue Spieler. Also ich glaube, auch in Dortmund brauchst du einfach Spieler, um eine anständige Profikaderqualität zu haben, wie du es gerade auch vorgerechnet hast, dass du eigentlich zurzeit nur einen Stamm von 14 Spielern hast. Ja. Aber grundsätzlich halte ich von diesem Reflex nichts. Neue Spieler machen alles besser. Das ist nicht so, ne? Und das ist halt einfach nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass bei den BVB-Fans es zurzeit so ist, dass Sebastian Kehl eigentlich nur 2 Spieler kaufen müsste und dann wären sie schon befriedigt, um dann im Oktober oder November festzustellen, das funktioniert ja gar nicht, warum denn nicht? Ne? Und diesen Reflex verstehe ich nicht so richtig. Ich finde, Erfolg kommt immer A aus Kontinuität und B eben auch, dass du aus dem bestehenden Potenzial einfach alles rausholst. Und das fehlt mir halt beim BVB seit Jahren eigentlich, dass sie einfach aus dem bestehenden Potenzial überhaupt nicht alles ausschöpfen. Und da hatte ich tatsächlich bei Kovac das Gefühl, jetzt auch in der frühen Vorbereitung, hatte ich ja auch damals so gesagt, in der frühen Vorbereitung hatte ich echt das Gefühl, dass er es schafft, aus dieser Mannschaft diese Mischung aus Galligkeit, aus Bissigkeit und spielerischem Vermögen, da alles rauszuholen, dann kannst du auch mit dieser Mannschaft, die jetzt da ist, ganz viel Erfolg haben. Aber genau das habe ich jetzt in Essen nicht gesehen. Und deswegen würde ich halt auch sagen, du brauchst vielleicht nochmal 2, 3 Spieler, die dir auf gewissen Positionen dann auch eine Qualität garantieren. Aber dieser unbedingte Ruf oder diese Kausalität, ne, diese Gleichung, ich hole neue Spieler, gleich alles wird besser, die gibt's einfach nicht. Und die wird's auch beim BVB nicht geben. Und die wird's auch in diesem Sommer nicht geben. Und du hast halt auch aus der vergangenen Saison so viele Spieler wie Jan Couto, wie Marcel Sabitzer, wie auch in Teilen Pascal Groß, wobei der hat 16 oder 15 Vorlagen gegeben. Pascal Groß. Das muss man sich mal auch kurz auf der Zunge zergehen lassen, bevor man anfängt, Pascal Groß für seine Premierensaison bei Borussia Dortmund zu kritisieren. Ne? Also du hast aber trotzdem immer noch Spieler gehabt, die einfach ihr Potenzial nicht abgerufen haben. Und wenn du es dann schaffst, diese Spieler auf ein Niveau zu bringen, wo sie das Potenzial abrufen, dann brauchst du nicht krampfhaft Spieler dazu. Aber trotzdem glaube ich auch, dass du 2, 3 Spieler in diesem Kader brauchst, um A, Konkurrenzkampf und eher auch die Gesamtqualität etwas zu heben.
Jesko, das war, glaube ich, ein guter Schluss. Der Druck ist da, weniger als 2 Wochen bis zum Deadline-Day. Am Sonntag, Programmhinweis, Sky 90, bin ich zu Gast mit Lars Ricken. Sehr interessant.
Sehr interessant.
Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund. Keine einfache Situation, glaube ich. Und Didi ist da.
Ich finde das stark, dass Lars Ricken sich dann auch so einen Tag vor dem Deadline Day dahinsetzt und Rede und Antwort steht. Ich meine, vielleicht bringt er ja auch die ein oder andere.
Ja, warte mal, wir sind noch nicht. Du bist eins zu. Ist am 24. Du bist eine Woche.
Entschuldigung.
Zu früh.
Ja, ich bin im Urlaub. Ich weiß nicht, quasi eine Woche vor, sieben Tage vor.
Aber trotzdem. Also ist die Frage, ob sie bis dahin was verkünden können oder nur sagen, wir kriegen reihenweise Absagen. Schon keine einfache
Situation.
Oder er wird
sagen, der bestehende Kader ist gut genug. Ja, das kann natürlich auch sein. Das wäre meine Sprachregelung jetzt, aber ja, ich verstehe.
Ja, kann er nicht sagen. Bin ich mal gespannt. Genau. So, da freue ich mich drauf und bin gespannt, in welche Richtung das geht. Und heute freue ich mich auch. Kurzes Interview habe ich mit Niklas Füllkrug, dem Ex-Borussen bei West Ham. Richtig aus. Haben wir ja immer für die Premier League, ne? Die spielen am Wochenende gegen Chelsea. Mal gucken, ob ich dem nochmal 1, 2 Sätze zum BVB entlocken kann. Und Jesko, ich glaube, du hast heute mal wieder 43 Minuten gearbeitet und kannst jetzt noch mal ein paar Tage genießen, ne?
Schreibe ich mir auf, ja. Nein, macht der sehr viel Spaß. Ich habe es ja ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ich habe auch natürlich gehört. Diesmal war ich mal nur Hörer von Auf für Süd. Jetzt konnte ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, auch wieder dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß. Aber ich lege jetzt noch mal ein bisschen die Beine hoch, habe natürlich ein halbes Auge drauf, bin ab dem Wochenende dann wieder fahrig Richtung Heimat und ab nächster Woche sind wir dann wieder da. Und dann ist, wie sagt man im Basketball so schön?
Crunch Time.
Dann ist jawohl. Crunch Time beim BVB und auf dem Transfermarkt. Und da freuen wir uns drauf. Patrick.
Das machen wir jetzt gut. Dann komm gut nach Hause. Genieß
Dankeschön.
Es.
Dankeschön. Dir eine schöne Woche.
Bring ein bisschen Sonne mit und wir sehen uns. Ne?
Mach ich. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.